Ja, ihr dürft gerne 1. Samuel Kapitel 8 aufschlagen. Ein kleiner Rückblick. Kapitel 7 endete mit Samuels Richterdienst. Da haben wir gesehen, der Samuel bis ins hohe Alter hinein versieht treu seinen Dienst für Gott. Und zuletzt hat er Israel den Weg zurück zu Gott gezeigt. Er hat ihnen gesagt, ihr müsst euch von euren Götzen abwenden und euch Gott wieder ganz zuwenden, dient ihm allein. Und was war das Resultat? Es gab einen großartigen Sieg über die Feinde. Und dann wurde als Erinnerung ein Denkmal aufgerichtet, genannt eben Eser. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Und ich glaube, Kapitel 7 ist sicherlich eines der großen Höhepunkte in Samuels Leben. Und das ist vielleicht gut im Hinterkopf zu haben, gerade wenn wir zu Kapitel 8 gehen, weil da werden wir Samuel enttäuscht sehen. Und ich glaube, es hat auch etwas mit Kapitel 7 zu tun. Israel kommt nämlich zu ihm mit folgender Bitte: Gib uns einen König, der uns richten soll. Ich möchte Kapitel 8, die ersten 9 Verse lesen. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abija, die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Also in den ersten 3 Versen haben wir so den Hintergrund für dieses Königsbegehren. Wir haben es gelesen, Samuel war alt geworden und richtigerweise dachte er jetzt natürlich darüber nach, wie soll der Dienst weitergeführt werden. Und naheliegend war es auch für ihn, sollen es doch einfach meine Söhne machen. Also so eine Art Erbfolge, das kennt man zum Beispiel auch von den Priestern, da war das auch so. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Wir sind ja oft sehr skeptisch, wenn Papa eine Führungsrolle hat und plötzlich der Sohn in die gleiche Führungsrolle schlüpft, dann vermuten wir gleich Vetternwirtschaft und dergleichen, da gibt es schnell Vorverurteilungen. Ich wollte es euch einfach nur mitgeben. Es kann durchaus sein, dass ein Sohn in die gleichen Fußstapfen des Vaters tritt und dass es gut so ist. Wir hatten das bei unserem früheren Pastor gehabt. Der hat, glaube ich, 30 Jahre war Pastor in der Gemeinde gewesen, sehr vorbildlich. Und dann war sein Sohn auch später Ältester und der hat es oft nicht leicht gehabt. Da kommen ganz schnell Vorwürfe oder werden Vorwürfe laut, obwohl er genauso treu war wie sein Vater. Und da müssen wir aufpassen, dass wir solchen Leuten das Leben nicht schwer machen. Aber es ist tatsächlich so, was das Richteramt betrifft, da gab es keine festgelegte Erbfolge. Denn das Richteramt war ganz klar abhängig von Gottes Berufung. Das heißt, wir stellen uns da ganz andere Fragen. Zum einen, natürlich hat Gott diese Person berufen. Stimmt der Charakter? Stimmt das Leben? Stimmt die Begabung? Ist genug Kraft da für diesen Dienst? Und das sind einfach Dinge, die werden erstmal grundsätzlich nicht weiter vererbt. Übrigens auch interessant in der Gemeinde ähnlich, da gibt es auch keine Erbfolgen. Da wird nicht einfach ein Werk weitervererbt an die Kinder. Begabungen können nicht weitervererbt werden. 1. Korinther 12 heißt es sehr ausdrücklich, der Geist Gottes teilt aus, wie er möchte. Ja, wie schaut es denn bei den Söhnen Samuels aus? Erstmal finde ich sehr auffällig diese frommen Namen. Der eine heißt Joel, das heißt so viel wie der Herr ist Gott. Der zweite heißt Abia, auch ähnlich, mein Vater ist der Herr. Und ich denke, für Samuel haben diese beiden Namen eine große Rolle in seinem Leben gespielt. Also bei ihm sieht man das ja sehr, sehr ausdrücklich, dass Gott der Herr ist. Gott soll reden, denn ich bin sein Knecht. Denken wir an 1. Samuel 3. Und für ihn war das auch sein Vater. Und das sieht man gerade in den vielen Gebeten, die er spricht. Sehr vertrauensvoll. Und das wollte er auch an den Jungs weitergeben. Aber leider merken wir, die hinken da so hinterher. Und so ist es oft auch, glaube ich, in unseren Familien. Kinder tragen ganz fromme Namen. Aber leider müssen wir sagen, sie machen den Namen eher große Unehre. Das ist leider manchmal so. Ja, das Leben der Söhne weist hier einfach in eine andere Richtung. Wir sehen das, Samuel setzt sie als Richter ein, aber es gab da klare Vorgaben. Das haben wir zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 16. Da heißt es, dass überall an allen Orten Richter und Vorsteher eingesetzt werden sollen und dann klare Verhaltensvorschriften. Unter anderem, sie dürfen das Recht nicht beugen. Da heißt es, sie dürfen nicht parteiisch sein und sie dürfen keine Bestechungsgeschenke annehmen. Und wenn ihr euch das mal hier anschaut, was die machen, da heißt es, sie gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Alles, was dort genannt wird in 5. Buch Mose 16, da fallen sie. Und doch, glaube ich, scheint Samuels Situation eine besondere zu sein. Ein Bruder hat mich schon darauf angesprochen. Er sagt, das ist doch erstaunlich, gerade bei Samuel, weil der hat ja eine besondere Vergangenheit. Er wohnte nämlich bei Eli, bei dem Priester. Und die gleiche Geschichte, die dort stattfindet, wiederholt sich wieder. Ich meine, was musste Samuel ganz am Anfang lernen, als kleiner Junge? Darüber hatten wir gesprochen. Das Erste, was er gelernt hat, ist, dass Gott heilig ist. Das heißt, seine Heiligkeit ist ernst zu nehmen. Was für einen Vorwurf gab es an Eli? Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Das war auch so eine Sache. Und es war der kleine Samuel gewesen, der zum Eli ging und dann letztendlich Gericht ankündigte und nichts zurückgehalten hat. Und jetzt die gleiche Geschichte. Elis Söhne waren nach Gewinn aus und skrupellos, genauso auch Samuels Söhne. Eli hatte nicht den Mumm, sie aus dem Amt zu entfernen. Samuel macht das auch nicht. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, wenn das hier so wiederholt wird. An sich auch nichts Neues. Aber vielleicht doch ein paar Worte dazu. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir auf uns und unsere Kinder meistens nicht so scharf schauen wie auf andere. Die eigenen Fehler und die Fehler der Kinder entschuldigen wir viel, viel leichter. Und bei uns ist es auch so, wir haben auch immer, was uns betrifft, größere Hoffnung auf Besserung. Jetzt bin ich gefallen, bin nochmal gefallen, aber irgendwann wird das sicherlich werden. Also wir merken, was uns selbst betrifft, da sind wir oft gar nicht so objektiv, wie wir manchmal denken. Und vielleicht ist es auch so, es wird ja hier betont, Samuel war schon alt geworden und gerade im Alter neigen doch viele zu einer ganz besonderen Milde. Ist ja auch erstmal ganz schön und gut. Aber wir merken manchmal, da werden wir auch blind für gewisse Dinge. Denk nur mal an den König David, als der alt geworden war. Der hat das noch nicht mal gemerkt, dass sein eigener Sohn Adonia einen Aufstand plante. Da mussten erstmal andere ihn darauf hinweisen. Der war einfach gutmütig, obwohl er das eigentlich schon längst erlebt hat in seiner Familie, so einen Aufstand. Und das macht auch manchmal so das Alter. Man wird genügsamer, man wird zurückhaltender. Ich glaube, manchmal ist es auch so, man will einfach Ruhe haben. Man hat genug Kämpfe ausgefochten. Man weiß, wie schwierig das ist, bei sich selber Dinge abzulegen und Dinge anzuziehen nach Kolosser 3. Und man will jetzt nicht nochmal einen Streit anfangen, besonders nicht in der Familie. Kennen wir vielleicht alles. Man will einfach Ruhe haben. Wisst ihr, Geschwister, und deswegen brauchen wir gerade Leute um uns herum, die uns da manchmal ja den Finger in die Wunde reiben. Und uns vielleicht manchmal auch sagen, du entschuldigst zu viel. Du entschuldigst vielleicht auch bei deinen Kindern zu viel. Ich glaube, auch heute ein großes Problem. Was sagt da die Mutter? Ich kenne mein Kind. Und dann beim Elternsprechtag macht es aber solche Augen, wenn der Lehrer mal auspackt, dann denkt man, das ist nicht mal das eigene Kind. Da merken wir, das Kind kennen wir zum Teil sehr, sehr wenig. Daher etwas Grundsätzliches. Jedes Kind ist natürlich anders. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen Alter tragen die Eltern, Mutter und Vater die Verantwortung, das Kind in Unterordnung zu halten. Und ich glaube, das ist bei jedem Kind möglich. Bis zu einem gewissen Alter. Jedes Kind kann gehorsam lernen. Aber das wissen wir dann, dann kommt aber ein gewisses Alter, dann habe ich nicht mehr so viel Einfluss. Und da muss ich das Kind gehen lassen. Und manchmal endet es dann auch recht tragisch, auch wenn Eltern manchmal sehr vorbildlich sind. Aber eins müssen wir uns vielleicht dann auch sagen, wir müssen dann ehrlich sein. Ehrlich sein und sagen, ja, leider ist es so geworden. Mein Kind geht den falschen Weg. Und da brauchen wir auch nichts zu beschönigen. Macht bitte nur eines nicht. Und das erlebe ich auch immer wieder. Kinder, wo der Glaube angezweifelt wird, wo man merkt, die gehen total daneben, werden trotzdem ermutigt zur Taufe, zum Brotbrechen, vielleicht, dass sie sogar einen verantwortungsvollen Dienst machen. Wir tun kein Kind damit einen Gefallen. Und das war nicht richtig, was Samuel hier gemacht hat. Er hätte es nicht machen dürfen. Also lasst uns ehrlich sein zu den Wegen unserer Kinder und dann können wir erst richtig beten auch für die Kinder, wenn wir das erkennen. Also ganz klar, das Volk hatte recht. Es war ein Versagen von Samuel gewesen. Ja, gehen wir zu den Versen 4 bis 9. Das Königsbegehren. Und das ist auch eine sehr, sehr entscheidende Episode im Alten Testament. Israel wünscht sich einen König. Übrigens, diese Bitte wird schon recht früh angekündigt in 5. Buch Mose 17, Vers 14. Und der erste Wunsch, den gab es auch schon vorher, zur Zeit Gideons. Wir sind im Hausgeist das Buch der Richter durchgegangen. Vielleicht könnt ihr euch da noch erinnern. Da kommt diese Anfrage, möchtest du oder würdest du nicht unser König sein wollen? Was antwortet Gideon da? Ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Also Gideon weist darauf hin, ihr habt doch einen König. Und das ist Gott. Also dieser Wunsch ist nicht neu. Lass uns nochmal auf diese Gründe eingehen, warum sich das Volk den König wünscht. Einmal natürlich das hohe Alter Samuels, dann die Untauglichkeit der Söhne. Ganz wichtig, sie betonen das, wir wollen so sein wie die Heidenvölker. Und noch ein Grund, der wird hier nicht explizit genannt, da müssten wir Kapitel 12 aufschlagen, Vers 12, lass das mal vielleicht machen. Da erfahren wir so ein bisschen über den Hintergrund des Ganzen. Da hält Samuel nochmal eine Rede. Als sie aber saht, dass Nahas, der König der Ammoniter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Kriegsgefahr. Die Ammoniter kamen. Und da sagten sie, jetzt in dieser Situation brauchen wir einen König, der uns vorangeht. Lass uns mal auf diese Gründe einmal eingehen. Ich glaube, das Volk hat recht. Das Alter Samuels und die Untauglichkeit der Söhne sind ganz klare Gründe für eine neue Leiterschaft. Die Frage ist natürlich, braucht es dafür einen König? Denn eigentlich in 5. Buch Mose hat Gott klar gesagt, ihr sollt überall Richter und Vorsteher haben. Das heißt, sie hätten einfach zu Samuel kommen müssen und sagen, du wir glauben, wir haben hier ein Leiterproblem. Und könntest du bitte die da absetzen und uns dafür vernünftige Leiter geben? Das wäre, glaube ich, das Richtige gewesen. Wie ist es grundsätzlich mit dem Wunsch nach einem König? Wisst ihr, das war nicht grundsätzlich ein Problem. Schon im ersten Buch Mose verheißt Gott, dass es einen König geben wird. Für Gott war es aber wichtig, er wollte den Zeitpunkt bestimmen und er wollte auch bestimmen, was für ein König das sein sollte. Das war nämlich wesentlich. Das Problem liegt nämlich in dieser Formulierung, es soll nach der Weise der Heidenvölker geschehen. Und das sollte uns sehr aufmerken lassen. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke bei denen schon lange im Kopf schwebte, wahrscheinlich schon. Jedenfalls haben sie die Heidenvölker um sich herum beobachtet. Und was haben sie dort gesehen? Was bringt so ein König? Ich glaube zum einen Einheit. Er bringt ein ganzes Volk zusammen, gerade wenn es viele Stämme sind. Vielleicht hat es sie imponiert, die Würde, mit der er auftrat. Eine gewisse Ehre, die dem Volk zukommt, wenn der König gut ist. Und ganz sicherlich auch in dieser Situation, er bringt Sicherheit, Zuversicht, gerade in Kriegsgefahr. Also was ist das Problem? Israel war eben nicht wie die Heidenvölker. Das musste Israel verstehen. Es war das von Gott auserwählte Volk. Und da wollen wir uns mal so ein paar Verse lesen. 5. Mose, Kapitel 7. Lesen mal die Verse 6 bis 8 und dann noch Vers 11. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und Vers 11, so bewahre nun das Gebot und die Satzung und Rechtsbestimmung, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Ich möchte das auf uns übertragen. Ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke dahinter. Wir neigen auch schnell dazu, die Welt um uns herum zu beobachten. Und wir überlegen uns, wenn das in der Welt funktioniert und so gut läuft, warum sollte es nicht auch bei uns funktionieren? In der Gemeinde. Und immer wieder werden solche Wünsche laut. Zum Teil wird Gemeinde umstrukturiert, so nach einer Art Firma, vielleicht wie so ein Verein. Früher war es so gewesen, wenn man ein Problem hatte, zu wem ging man? Zu einem Mann Gottes wie Samuel oder vielleicht für uns heutzutage, da hat man sich einem geistlichen Bruder zugewandt, einem Lehrer, einem Hirten. Und wie ändert sich das plötzlich? Da heißt es plötzlich, wenn du ein ernsthaftes Problem hast, dann reichen diese Personen nicht mehr zu, sondern wohin muss man? Vielleicht zu einem Psychologen, zu einem besonderen Seelsorger, zu einem besonderen Therapeuten, vielleicht alles christlich. Das hört man immer mehr. Früher war es wichtig, dass jemand sich auskennt im Wort Gottes, dass er mit dem Herrn unterwegs ist. Plötzlich werden Titel und Abschlüsse wichtig. Da guckt man schon genau hin. Ja, es steht auch ein Doktor vielleicht noch davor. Dann kann er mir wirklich helfen. Und so merken wir, diese weltlichen Maßstäbe und Gedanken werden einfach übertragen. Wir vergessen nur, wir sind nicht wie die Welt. Bei uns gibt es andere Maßstäbe. Wir sind ein auserwähltes Volk, ein ganz besonderes Volk. Und hier gelten Gottes Maßstäbe. Vielleicht nur als Beispiel Kolosser 2, Vers 9. Da haben wir diese Warnung, ich denke, wir kennen das auch. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Das wird uns als Warnung mitgegeben. Die Philosophie kann sehr tückisch sein. sind auch gute Gedanken dabei. Aber so denkt eben die Welt. Das sind die Grundsätze der Welt. Wir müssen verstehen, bei Christus fängt man an, umzudenken. Und dieser Satz, wenn er fällt, lasst uns so sein wie die anderen, der ist immer gefährlich. Das ist vielleicht auch sehr wichtig für heutzutage. Ja, sprechen wir nochmal über die Bedrohung durch die Ammoniter. Ich meine, eines muss uns hier besonders zu denken geben, das ist Kapitel 7. Da hatten wir eine ähnliche Situation, das waren nicht die Ammoniter gewesen, sondern die Philister, die Israel bedroht haben. Und was hat Israel damals gemacht? Sie sind zu Samuel gekommen und haben sich Rat geholt. Und sein Rat, wie klang der? Er sagte, wendet euch ab von den Götzen, wendet euch Gott ganz zu. Und das haben die radikal gemacht und am Ende hatten die einen großartigen Sieg. Und die Frage ist, warum reicht Gott plötzlich nicht mehr zu? Er hat doch damals zugereicht. Warum reicht er plötzlich nicht mehr zu? Warum reicht Gott heutzutage nicht zu? Gott ist gut, aber, und dann listet man noch andere Dinge auf. Geschwister, vieles, ganz vieles wird im Gebet erkämpft. Da brauche ich nicht noch dies oder jenes. Und das müssen wir glauben. Wir müssen anfangen, wieder zu glauben, dass Gott zureicht. Es gibt nichts, was Gott nicht machen könnte. Es gibt nichts, was jemand anders mehr machen könnte als Gott. Und das muss uns tief im Kopf sein. Natürlich benutzt Gott auch seine Mittel, aber das müssen wir immer wissen. Gott reicht völlig als König zu. Ja, schauen wir uns mal Samuels Reaktion an. Also ich kann da sehr gut mitempfinden. Er nimmt das ja sehr, sehr persönlich und ihn trifft es auch sehr, sehr hart und wir verstehen das auch. Jahrelang tut er seinen Dienst absolut treu. Man braucht nur auf die Ergebnisse, auf die Früchte zu schauen, die sprechen ja für sich. In seiner Zeit, in seiner Richterzeit hat Israel Ruhe bekommen von den Philistern. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, aber vielleicht wäre ja eine Strafpredigt angemessen gewesen. Was macht er? Er bringt sein Missfallen einfach vor Gott. Und Geschwister, das ist immer das Erste, was wir machen sollten, wenn wir persönlich angegriffen werden. Wir müssen die Sache erstmal vor Gott bringen. Und wisst ihr, was wir dann merken werden? Gott ordnet die Dinge dann auf seine Art und Weise. Das werden wir jetzt gleich auch merken. Und wir wundern uns dann manchmal auch, wie Gott es tut. Welche Antworten wir bekommen für diese Situation. Ich meine, was hätte vielleicht Samuel als erstes geantwortet auf dieses Königsbegehren? Wenn er spontan gesprochen hätte, vielleicht hätte er dann Folgendes gesagt, diesen gewünschten König bekommt ihr nicht. Das wäre meine Reaktion gewesen. Ich hätte dann vielleicht an 5. Buch Mose gedacht, sagt, nee, Richter reichen aus. Was sagt Gott ihnen? Gib ihnen diesen König. Der muss umdenken. Gott sagt ihm, weißt du, Samuel, es gibt Fehlentscheidungen, die muss der Mensch manchmal tragen. Das ist so. Wir nehmen ja gerne Römer Kapitel 8, Vers 28 und malen uns dann immer aus, alle Dinge, die geschehen, dienen immer zum Besten. Bis hier alles, was Gott in unserem Leben tut, dient uns zum Besten. Alles, was er tut. Aber nicht jeden Schritt, den ich gehe, ist der richtige Schritt. Und manchmal muss ich das auch ja, auf die Art und Weise dann auch lernen. Wir müssen die Konsequenzen unserer Wahl manchmal schlucken. Und dann werden wir erst schlau. Wisst ihr, Israel musste erstmal einen Saul kennenlernen, damit es das begriffen hat, dass man Gott König sein lassen sollte. Ja, was hätte Samuel wohl am liebsten geantwortet, was seine Person betrifft? Also so hätte ich das vielleicht formuliert. Habt ihr vergessen, was ich da in eurer Mitte gemacht habe, wie ich gedient habe? Und was sagt Gott dazu? Samuel, nimm dich nicht für ganz so wichtig. Nicht dich haben sie letztendlich verworfen, sondern mich. Das tut erstmal weh. Aber das ist die richtige Antwort. Was Gott ihm letztendlich sagt, weißt du, ich wollte hier schon immer König sein. Und guck dir mal die Geschichte an, er beschreibt sie hier. Er sagt, das hat doch schon mit den Götzen angefangen. Ständig wollten sie andere Götzen haben. Und mich haben sie verworfen. Jetzt kommen sie mit einem König. Die Geschichte wiederholt sich. Sie wollten immer was Sichtbares vor Augen haben. Die Götzen, einen sichtbaren König. Es hat nie ausgereicht, dass es da einen unsichtbaren Gott gibt, der alles für sie regelt. Nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ja, zwei Dinge, die wir auf jeden Fall hier mitnehmen wollen. Einmal, wir wollen lernen, uns nicht für so wichtig zu nehmen. Sind wir auch gar nicht. Wir sind nicht so wichtig. Das ist gut, das zu wissen. Schwester, und wenn ihr persönlich angegriffen werdet, merkt euch das. Ich bin nicht so wichtig. Geh lieber zu dem Herrn und sag ihm das. Sag ihm das auch. Ich bin empfindlich getroffen worden. Du wirst staunen, was Gott dann daraus macht. Die Reaktion wird später vielleicht völlig anders sein, als du es zuerst gedacht hattest. Aber noch eine andere Sache, die, glaube ich, sehr wichtig ist. Häufig werden Personen angegriffen und man merkt es nicht, dass man sich eigentlich gegen Gott wendet. Schaut euch mal den Mose an. Mose wurde von dem Volk Gottes ständig angegriffen, immer wieder. Und was das Volk nicht gemerkt hat, eigentlich richtete es sich gar nicht gegen Mose, sondern gegen Gott selbst. Denn Mose war einfach nur von Gott eingesetzt. Und Mose sprach und tat, wie Gott es eben haben wollte. Man wollte Gott nicht, das war das Problem, man wollte Gottes Wege nicht. Und das ist häufig so. Gott setzt Personen ein, wir greifen sie an und merken eigentlich gar nicht, dass wir uns gegen Gott wenden. Natürlich, das darf man auch nicht missbrauchen. Also heutzutage, es gibt eine Bewegung, da macht man es sehr, sehr gern. Da kritisiert man einen Leiter und dann heißt es immer, taste den Gesalbten Gottes nicht an. Also das ist natürlich Unsinn. Manchmal sollte man auch ein bisschen Kritik ertragen. Ja, aber wir müssen es da doch ab und zu auch vorsichtig sein. Die Frage ist, mit wem bin ich eigentlich unzufrieden? Mit dem Leiter oder habe ich nicht eigentlich eher ein Problem mit Gott gerade? Ja, kommen wir zu den Versen 10 bis 18. Da ist es nämlich so, Samuel soll das Recht des Königs verkündigen. Lesen wir diese Verse. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seine Streitwagen und bei seiner Reiterei und damit sie vor seinen Wagen herlaufen. Und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen. Und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Also Israel soll seinen König bekommen. Aber schaut mal, wie Gott es macht. Wisst ihr, er sagt nicht einfach zornig und hier habt ihr euren König. Sondern wir merken eins, Gott hat wirklich keinen Gefallen daran, wenn Menschen ihr Wege gehen. Das ist ein ganz besonderer Charakterzug bei Gott. Und deswegen spricht er nochmal eine Warnung aus. Ähnliches haben wir auch in 5. Mose Kapitel 17, da gibt es ein Königsgesetz. Und da wird formuliert, wie der König sich verhalten sollte. Hier klingt es ein bisschen anders. Er sagt ihnen gleichsam, und wisst ihr was? Und der König wird sich eben nicht daran halten. Damit müsst ihr rechnen. Ihr denkt vielleicht, der König wird uns zugutekommen. Und er sagt ihnen, nee, so denkt ein König zuerst oft nicht, sondern er denkt immer wieder daran, wie könnt ihr ihm zugutekommen? Also, auch heutzutage erschreckt nicht, wenn Politiker so denken. denken wir nicht immer, dass es Gutmenschen sind, die nur an uns denken. Die denken auch an sich. Das ist nun mal so. Ja, wie soll das ausschauen? Er sagt ganz klar, eure Söhne werden ihm dienen müssen, eure Töchter genauso. Dann wird ein guter Teil der Felder ihm zukommen. Dann sagt er, die Knechte und das Vieh wird er für seine Geschäfte nutzen. Letztendlich kann es passieren, dass ihr alle seine Knechte werdet. Übrigens, Josef hat genau dasselbe gemacht. Er hat alles verkauft, am Ende mussten sich die Menschen ihm und dem Pharao verkaufen. Das war eine Taktik, das hat Josef selbst so gemacht. Also wir merken, das ist eine sehr weitreichende Entscheidung. Und dann sagt er ihnen, wisst ihr, und dann werdet ihr zu mir schreien und ich werde euch nicht erhören. Ihr werdet mit dieser Konsequenz leben müssen. Das heißt, Gott sagt ihnen, jetzt könnt ihr noch und ich gebe euch jetzt die Chance. Später werdet ihr das nicht mehr können. Ich dachte, euch vielleicht noch mal kurz zu zeigen an zwei Bibelstellen, wie groß der Unterschied ist, wenn Gott König ist und wenn wir einen Menschen als König haben. Lasst uns das mal vergleichen. Einmal Richter Kapitel 2, Vers 18. Denn wir befinden uns ja eigentlich noch in der Richterzeit. Richter 2, Vers 18. Und das ist, hier gibt es eine grundsätzliche Beschreibung in der Richterzeit. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Und jetzt machen wir einen Sprung in die Königszeit, 1. Könige Kapitel 12. Da haben wir den Sohn von Salomo, 1. Könige, Kapitel 12. Und wir haben da die Bitte, mach uns das Joch nicht so hart wie bei deinem Vater Salomo. Hier kommt die Antwort, Kapitel 12, Abvers 12. Als nun Jerobeam samt dem ganzen Volk am dritten Tag zu Rehabeam kam, also dem König, wie der König gesagt hatte, kommt am dritten Tag zu mir, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und verwarf den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten. Und er redete mit ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Wir sagen, es ist ja wie so ein Diktator, wie er hier spricht. Genau so ist es. Und das ist der große Unterschied. Wenn man Gott als König hat, dann hat man jemand, der einen das Joch leicht macht, der einen errettet. Das ist Jesu Angebot. Man soll zu ihm kommen, denn bei ihm gibt es ein leichtes Joch. Er trägt und hilft mit. Und wenn wir uns einen anderen König holen, werden wir auf Dauer merken, der macht das Joch ja nur noch schwerer. Und es gibt viel Lug, viel Trug, es scheint am Anfang alles schön zu sein, am Ende ist es aber nicht so. Und daher immer wieder die Aufforderung, lass Gott in deinem Leben König sein. Viele klagen darüber und sagen, Mensch, bei Gott ist es doch auch immer wieder so hart. Ja, vielleicht müssen wir erstmal dann andere Könige erleben. Vielleicht müssen wir erstmal richtig im Joch der Sünde stecken, damit wir das merken. Wie leicht es bei Gott ist und wie er hilft, auch in schwierigen Nöten. Ich glaube, das Problem war, man hat Kapitel 7 diesen Gedenkstein vergessen. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Wisst ihr, deswegen ist das so wichtig, dass wir immer wieder an die Güte Gottes denken. Wir haben das selbst in den Briefen. Wir sollen beten, wir sollen flehen und dann heißt es aber mit Danksagung. Das ist so wichtig, dass wir nicht vergessen, Danke zu sagen, nicht zu vergessen, wie gut wir es bei Gott haben. Holt euch das immer wieder in Erinnerung. Sonst kommt irgendwann der Aufschrei, ich möchte einen anderen haben. Lasst uns das nicht vergessen. Vergessen die Güte Gottes. Ja, wie reagiert das Volk? Damit schließen wir auch ab. Die Verse 19 bis 22. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir sein wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt. Also die Entscheidung stand fest. Sie formulieren das auch schon. Unser König soll über uns herrschen. Damit meinen sie jetzt nicht Gott. Sie haben sich schon längst entschieden, als ob sie schon den König hätten. Ich fand es beeindruckend, was wir hier am Ende von Samuel lesen. Bei Samuel merken wir das wirklich, er kann sich das nicht vorstellen, dass Gott nicht König ist. Guckt mal, wie das hier so formuliert wird. Er hat ein Problem, er wendet sich zu Gott, lässt sich korrigieren, lässt seine Gedanken korrigieren. Gott gibt ihm einen Auftrag und er gibt das genauso weiter, auch wenn er voll unter Beschuss ist. Und man merkt einfach, für ihn ist wirklich Gott König. Und wisst ihr, was Gott deshalb macht? Er setzt weiterhin auf Samuel. Das Volk hat ihn ja eigentlich abgeschrieben. Alt, die Söhne taugen nichts, sie hatten ihn abgeschrieben. Aber wisst ihr, Gott hat ihn nicht abgeschrieben. Gott geht weiter seinen Weg mit ihm und er spielt noch eine große Rolle. Saul wird er noch einsetzen und David wird er auch noch als König einsetzen. Und das kann auch uns manchmal passieren, dass wir da verbittert werden. Gerade wenn wir zur Seite geschoben werden. Vielleicht hast du das auch erlebt, dass du irgendwie das Gefühl hast, ich werde nicht mehr gebraucht. Da wird nach anderen Personen gefragt, aber nicht nach mir. Wisst ihr, das ist gar nicht so tragisch. Das Wichtigste ist, dass ich bei Gott noch eine Rolle spiele. Sollen die Menschen doch reden? Sollen sie reden? Wichtig ist, dass Gott noch was mit mir anfangen kann. Und ich hoffe, darauf sind wir aus. Wisst ihr, und Gott wird uns immer gebrauchen. Wir werden immer eine Rolle spielen, wenn das für uns klar ist. Gott ist König in meinem Leben. Amen.